Ich habe den Kindern gestern davon erzählt, wie ich das erste Mal ausdrücklich die Erfahrung gemacht habe, dass Gott sich mir mitteilt und begriffen habe, dass er mit mir spricht und dass er mit mir Kontakt haben will. Wie spricht Gott eigentlich mit dir? Es kann ja sein, dass du das noch nie erlebt hast. Und auch gar nicht für möglich hältst, dass das geschieht. Wenn du Gottes Reden schon mal vernommen hast, wann war denn das letzte Mal? Und welche Folgen hatte das für dich? Das sind spannende Fragen, denn man hat ja gewisse Vorstellungen davon, wie Gott sich mitteilt, wie Gott mit uns spricht. Das Volk Israel damals, wir sind ja, kommen ja heute zum 11. Teil unserer Predigtreihe, hat erlebt, dass Gott mit ihnen redet. Sie machen dabei sehr unerwartete Erfahrungen. Das gucken wir uns mal an. Im 2. Buch Mose, Kapitel 19, und ich lese dann ein paar Verse aus dem Kapitel 20. Zwischendurch werden die 10 Gebote notiert, die Mose dann für das Volk erhalten hat. Die lasse ich deshalb aus, nicht weil sie unbedeutend wären, in keinster Weise, sondern weil wir uns denen nochmal in einer Extra-Predigtreihe irgendwann stellen werden. 2. Mose 19, unser Thema, wenn Gott mit dir spricht. Im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr, wo ja immer der Name Gottes steht, rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede, und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren. Denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Es sei Tier oder Mensch, sie soll nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zu ihnen: Seid bereit für den dritten Tag, und keiner rühre eine Frau an. Als nun der dritte Tag kam und es Morgen ward, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Als nun der Herr herniedergekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seinen Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu ihm, steig hinab und verwarne das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht zwischen sie dreinfahre. Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Und der Herr sprach zu ihm, geh hin, steig hinab und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er nicht zwischen sie dreinfahre. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihnen. Dann kommen die 10 Gebote. Und dann nach den 10 Geboten geht es noch so weiter. Und alles Volk sah den Donner und die Blitze und den Ton der Posaune und den Berg rauchen. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Aber Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war. Und der Herr sprach zu ihm, so sollst du den Israeliten sagen, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Darum sollt ihr euch keine anderen Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Meiner Ansicht nach kommt ein heute weithin vergessener Aspekt zum Ausdruck, was es bedeutet, wenn Gott mit uns Kontakt aufnimmt. Ich weiß nicht, ob euch der Text so bekannt war. Zwei Dinge möchte ich aufzeigen, die meiner Ansicht nach hier deutlich werden, beziehungsweise wenn wir es tiefer angucken, deutlich werden. Wenn Gott mit dir spricht, will er dich für sich? Kommt er dir nah? Erstens, Gott will dich für sich. Mose hat das Volk dahin geführt, wo er es von Gott aus hinführen sollte. Er hat schon wieder einen Teil seines Auftrags ausgefüllt. Er hat sie aus dem Land Ägypten gerettet, also herausgeführt. Und jetzt sollte er sie zu Gott führen, an diese Stelle am Berg Sinai, wo Mose doch in der Nähe diese seltsame Erfahrung mit dem Dornbusch gemacht hat. Nun gibt Gott dem Volk sein Gesetz. Gott zeigt dem Menschen damit, wie der Mensch ist und wie menschliches Leben gelingt. Im alten Bund sind es die Worte. Das Volk sagt doch großartig, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Kennst du vielleicht aus deinem Leben auch. Wenn man so ergriffen ist davon, dass Gott einem begegnet. Wenn man das schätzt, dass Gott mit mir zu tun haben will. Das ist ja unfassbar. Und man ist hin und weg. Und dann schwört man Gott die Treue und sagt, natürlich halte ich, was du sagst. um vielleicht irgendwann festzustellen, dass ich dahinter doch zurückgeblieben bin in meinem Leben. Interessanterweise macht ja unsere Jahreslosung deutlich, ich schenke euch ein neues Herz und will euch einen neuen Geist geben, dass der Mensch das eben gar nicht kann, die Gebote Gottes halten. Gut wäre es, man kann das auch ganz toll finden, es wäre auch total richtig. Ja, da ist auch nichts, dass man Gott sagen würde, du verlangst zu viel von uns. Nein, nur so gelenkt menschliches Leben. Ja, an den Geboten Gottes vorbei gibt es kein menschliches Leben. Es geht immer kaputt. Die Gebote sind ja bloß eine Leitplanke. Jesus Christus hat ja in der Bergpredigt, Matthäus Evangelium Kapitel 5 bis 7, deutlich gemacht, dass es vielmehr um das Herz geht, dass es schon um Gedanken geht und so weiter, wenn wir von den Geboten sprechen. Nur die Leitplanken, aber wir Menschen fahren immer wieder über die Leitplanke, weil uns das Herz dafür fehlt. Bei allen Beteuerungen, Gott schafft das nur durch seinen Geist. Insofern könnte man sagen, im alten Bund hat Gott gezeigt, wozu der Mensch nicht in der Lage ist. Im neuen Bund, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, zeigt Gott, wozu er selbst in der Lage ist. Und dass er das Leben in uns schafft. Und doch sind viele Parallelen hier zu unserem Leben heute zu entdecken. Ich kann nur auf weniges eingehen, wir haben die Zeit dafür nicht. Das ist so ein tiefer, großartiger und inhaltsreicher Text, Bericht hier. Gott hat das Volk zu Zeugen seiner Geschichte gemacht. Das ist hier der Anknüpfungspunkt. Ihr habt gesehen, wie ich euch gerettet habe, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Dass ich euch auf Adlerflügel hierher getragen habe. Der Adler stößt seine Jungen aus dem Nest, damit die fliegen lernen. Ja, damit die nicht schön in einer warmen Umgebung bleiben und immer nichts können. Stößt er sie raus. Und wenn sie es nicht schaffen, dann kommt er und trägt sie. Ich habe euch auf Adlerflügel hierher getragen. Das habt ihr gesehen. Ja, deswegen sage ich immer wieder, das ist mir auch sehr wichtig. In der heutigen Zeit scheint mir das noch viel wichtiger zu werden. Bei allem, was so verbreitet wird. Wir haben es im Glauben nicht mit Dingen zu tun, die man nicht so genau weiß. Es geht in der Bibel immer um Tatsachen. Das haben Menschen schon längst erlebt. Da brauchen wir nicht erst kommen und überlegen, oh, kann das wohl gewesen sein? Ist längst passiert. Ja, ihr habt es gesehen. Und das Volk sagt nicht, nein, wir haben gar nichts gesehen, hilf uns doch bitte nochmal. Ihr habt es gesehen, sagt Gott. Du hast es möglicherweise auch schon erlebt, wie Gott in dein Leben eingreift. Dass er redet, dass er hilft. Ich weiß gar nicht, was in den Kindern gestern vor sich gegangen ist. Ich habe ja auch schon von mir erzählt, manchen dachte immer am Anfang so, als ich Jesus kennenlernte, dachte ich immer, ich brauche den Leuten nur erzählen, was ich erlebt habe, dann kommen die alle zum Glauben. Pustekuchen. Ja. Das sagt mir ja, hat mir ja mal ein 16-Jähriger, den ich so als Fußballtrainer hatte, hat mir damals ins Gesicht gesagt, das glaube ich, das kann ich nicht glauben, was du mir erzählst. Ich kann dir nur sagen, Ich lüge dich jetzt nicht an, ich habe es so erlebt. Ja, da sprang etwas über. Man kann ja vieles gar nicht nachvollziehbar für andere beschreiben, sodass sie etwa die inneren Vorgänge und alles, was man da erlebt hat. Aber der konnte etwas nachvollziehen und für ihn gab es nur die Möglichkeit, das kann nicht sein, sowas kann man nicht erleben. Tut mir leid. Du hast es möglicherweise schon wahrgenommen, dass Gott in dein Leben getreten ist. Was ist eigentlich draus geworden? Gott hat das Volk zu Zeugen seiner Geschichte gemacht. Das unterscheidet sie von allen anderen Völkern. Gott hat sie ausgesucht. Das hatte nichts mit dem Volk zu tun. Im Gegenteil, sagt Gott, man hätte sich eher andere Völker aussuchen können, die wären alle größer gewesen als du. Das ist nur die Wahl Gottes. Deshalb wird auch in der Reformation so viel von Gnade gesprochen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass Gott sich uns zuwendet. Ja, da kannst du ein Leben führen, wie du willst. Dass Gott sich dir zuwendet, liegt immer nur an ihm. Und daran, dass sein Herz für dich schlägt. Ja, deswegen schlägt es dir so entgegen. Du brauchst es auch morgen nicht probieren, dich wieder mal anzubieten bei ihm, damit er mal wieder ein bisschen nett zu dir ist. Immer ist das ein Geschenk. Und ich sage dir mal so viel, und er will das immer von sich aus schon. Die Blockade sind meistens wir. Ja, und die angemessene Antwort des Volkes wäre jetzt, dass sie auf Gottes Stimme hören, dass sie gehorsam sind, dass sie folgen. Gott macht sie zu seinem persönlichen Eigentum. Das ist nicht nur nach dem Motto, das gehört mir, sondern das ist eine Kostbarkeit, eine höchste Kostbarkeit, die hier beschrieben wird. Ja, ein Besitz, der dem König ans Herz gewachsen ist. Man könnte eigentlich von Kronjuwelen sprechen hier. Hab euch zu meinen Kronjuwelen gemacht. Einfach weil Gott sie ausgesucht hat. Aber das bringt auch eine Aufgabe mit sich. Dieses Volk sollte in der ganzen Welt dastehen als ein Beispiel dafür, dass Gott sich Menschen zuwendet und wie es ist, mit ihm zu leben. Ja, deswegen sollten sie auch in die Welt hinein, damit die Leute das an ihnen entdecken. Aber sie sollten sich fernhalten von den anderen Göttern. Also damit sollten sie sich nicht einlassen. Es ist verrückt und fast so wie im richtigen Leben in einer Gemeinde. Das Volk hat es immer umgedreht. Ja, sie haben sich immer schön abgesondert vom Rest der Welt, damit bloß keiner irgendwie von den bösen Menschen Einfluss auf uns hat und wir schön unter uns sind und bloß keiner was mitkriegt davon, dass es uns auch noch gibt. Ja, aber die anderen Götter, die sind ja hochinteressant. Ja, auch mal so sein Leben damit verbringen, dass man reicher wird, einfach immer schön scheffeln. Ja. Ja, natürlich muss man auch als Christ ein tolles Auto haben, na klar, und das muss auch gepflegt werden und so. Da kann man auch viel Zeit für einsetzen. Ja, wir suchen uns doch die Götter. Das war das Volk damals immer die anderen Götter, ja, die waren immer so interessant. Spannend. Das sind jetzt ja nun mal lapidare Beispiele. Das geht ja noch viel tiefer damit, welche Götter wir uns suchen. Du kommst in einen Raum, lauter fremde Menschen. Ich habe das schon mal im Bibelgespräch erzählt. Lohnt sich übrigens, da aufzutauchen, finde ich jetzt jedenfalls. Ja, du kommst in einen Raum, lauter fremde Menschen. Was vermittelt dir eigentlich jetzt den Eindruck, dass du eine Daseinsberechtigung hast und nicht unsicher werden musst? Schließlich bin ich hübsch. Schließlich bin ich schlau. Die sollen doch erstmal sehen, wen sie hier vor sich haben. Ich bin schließlich reich. Ich habe auch was erreicht. Wenn ich denen mal erzähle, was ich alles schon erreicht habe, dann werden die mich alle anhimmeln. Na, wenigstens werden sie mich akzeptieren. Das, wenn es gelingt, uns sich das mal vorzustellen oder uns mal zu beobachten in so einem Moment, wo wir eigentlich unsicher werden könnten und es nicht werden, ist die Frage, worauf gründest du jetzt deine Sicherheit? Und ich sage dir jetzt mal, das ist dein Gott zum Beispiel. Ja, wovon ich mir mein Leben verspreche, wovon ich mir Halt verspreche, das ist mein Gott. So, und jetzt diese Kronjuwelen Gottes sind sein Herrschaftsbereich. Ein Königreich von Priestern. Priester sind Menschen, die in der Nähe Gottes sind. Und die anderen Menschen die Nähe Gottes vermitteln sollen. Zu solchen hat Gott dieses Volk gemacht. Ja, sie sollten Gottes Nähe in der Welt verbreiten und haben sich an der falschen Stelle zurückgezogen und an der falschen Stelle eingelassen auf das, was in der Welt so gilt. Interessant wird das im Neuen Testament gesagt von uns Christen als Volk des neuen Bundes. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Gott tritt hier wahrnehmbar auf. macht sich irdisch bemerkbar. Aber immer so, dass das Volk weiß, wen es vor sich hat. Nämlich den himmlischen, den allmächtigen Gott. Und er will mit seinem Volk leben. Er will dich ganz für sich haben. Da macht Gott keine Kompromisse. Die Lebensausrichtung eines Menschen, der zu Gottes Eigentum, zu Gottes Kronjuwelen geworden ist, ist Gott ganz alleine. Und darum wird er in deinem Leben immer kämpfen. Vielleicht stößt er uns deshalb manchmal aus dem Nest, wie der Adler seine Jungen. Vielleicht dreht sich deshalb manchmal alles bei uns und geht drunter und drüber. Weil Gott mal wieder die falschen Sicherheiten zerbrechen muss, damit wir entdecken, worauf wir unser Leben alleine wirklich bauen können, nämlich auf ihn. Und wir sollen dabei immer vor Augen haben, mit wem wir es zu tun haben. Das wird im zweiten Teil des Abschnitts deutlich. Ach, ich habe euch den Text gar nicht angeworfen. Na gut. Gott kommt dir nah. Diese Überschrift für den zweiten Teil passt überhaupt nicht eigentlich. Deswegen habe ich sie genommen. Natürlich passt sie. Aber eigentlich überhaupt nicht zu dem, was wir gelesen haben. Ja, also na klar, Gott kommt dem Volk nahe. Aber was passiert? Das Volk geht ein paar Schritte zurück. Völlig berechtigt. Dieses Volk entdeckt, da haben wir gar nichts zu suchen bei diesem Gott. Das ist ja furchtbar. Ja, Gott tritt irdisch auf mit irdischen Erscheinungen, wieder Feuer, wieder verbrennt, in diesem Fall der Berg, nicht, wie bei Mose. Genauso begegnet Gott jetzt diesem ganzen Volk. Und Gott spricht mit einer hörbaren Stimme. Es ist möglicherweise wieder auch ein Naturereignis hier, so ein Gewitter, das konnte durchaus Töne hervorrufen, wie so ein Schall der Posaune und so weiter, aber deutlich merkbar ist, dass Gott redet. Und das Volk soll sich heiligen. Wir haben von Heiligkeit schon mal was gehabt. Diese ganz andere Sphäre Gottes. Und das Volk soll deutlich machen, so wie wir sind, können wir da nicht hintreten. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Mensch Gott begegnet. Das geht nicht. Es würde ihn vernichten. Das wird ja in allem deutlich, was da so beschrieben wird. Ja, wer den Berg anrührt, soll des Todes sterben. Ob uns das wohl klar ist, was hier eigentlich auf der Erde das Richtige wäre. Da klagen wir Menschen Gott an, ach, warum passiert so viel Schlimmes? Und Gott könnte eigentlich sagen, wisst ihr was, dass nicht nur Schlimmes passiert, ist doch ein Geschenk von mir. Ihr hättet eigentlich gar kein Recht mehr zu leben. Ich habe das schon mal erzählt. Ich habe das mal in einem Bibelgespräch gesagt. Da wurde jemand zitiert, der sich darüber aufgeregt hat, dass am Alten Testament Menschen umgebracht werden. Und da habe ich so gesagt, um so in eine Erklärung einzumünden, grundsätzlich muss man erst mal sehen, der Mensch hat eigentlich den Tod verdient. Da hatte ich aber was gesagt. Natürlich hat man mir das nicht gleich gesagt. Sondern das habe ich dann hinterher gehört, weil ausgerechnet dort, wo dann Leute aus dem Bibelgespräch hinkamen und sich getroffen haben, aus irgendwelchen Gründen, die hatten da abends noch ein Treffen hinterher, war ausgerechnet ein Freund von mir anwesend. Und dann haben die Leute sich aufgeregt, wie man sowas denn sagen kann. Ja, deswegen verschwindet es ja auch aus unseren Gemeinden, scheint mir, immer mehr. Dieser Eindruck davon, dass wir bei Gott eigentlich gar nichts zu suchen haben und dass Gott mit uns redet, dass das ein Geschenk ist, über das man in seinem Leben nicht zu viel staunen kann und über das wir uns als Christen nie beruhigen dürfen. Und ich kriege so richtig die Krise in meinem Leben, wenn ich entdecke, Matthias, das ist für dich längst selbstverständlich geworden. Du freust dich da gar nicht mehr drüber. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier wird's deutlich. Man würde kaputt gehen, wenn Gott kommt. Wann hast du zuletzt darüber gestaunt, dass Gott nicht mit Feuer und Rauch und Erdbeben und so weiter hier auftaucht, sondern in einem Menschen aufgetaucht ist, um dir zu begegnen? Hier verhüllt er sich in einer dichten Wolke, weil wir den Glanz gar nicht aushalten. und mit Rauch und im Dunkel. Vor 2000 Jahren hat er sich in einem Menschen verhüllt und ist hier ganz nahe gekommen, obwohl das gar nicht geht. Wisst ihr, woran das deutlich geworden ist, dass das gar nicht geht? Der Mensch hat es nicht ausgehalten. In diesem Fall aber nicht das Volk, dem dieser Mensch begegnet ist, der Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes hat es nicht ausgehalten. Der ist daran kaputt gegangen. Deswegen hat er am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott da nichts zu suchen hat, wo diese Abkehr des Menschen von Gott, dieses elende Misstrauen wuchert. Die ganze Sünde, so nennt die Bibel das ja, dieses Misstrauen gegen Gott und dieses gar nicht bei Gott sein dürfen. Alle Sünde der Welt war in dem Moment an dem einen Punkt, in diesem einen Menschen versammelt. Und Gott, und das haben wir neulich im Bibelgespräch auch mal nochmal ausdrücklich besprochen, und Gott hat seinen Zorn darüber gehabt. Wenn in der Bibel von Zorn Gottes die Rede ist, dann ist das kein Gefühlsausbruch, weil er sie nicht im Griff hat, sondern dann ist das die Abwendung und die Abwehr von allem, was Gott nicht Gott sein lassen will und was den Menschen kaputt macht. Deswegen muss Gott die Sünde vernichten, wenn er mit uns leben will, ihr Lieben. Weil wir sonst weiter kaputt gehen. Ja, und deswegen wird ein Mensch, der sich mit der Sünde so verbindet, dass er sie nicht loswerden will, daran auch kaputt gehen. In Ewigkeit. Weil das bei Gott keinen Platz hat. Deswegen hat Jesus gerufen, warum hast du mich verlassen? Weil er wusste, das hat keinen Platz bei Gott, was ich habe. Und dann ist er daran gestorben. Und jetzt beschenkt er jeden, der ihm glaubt, mit seinem Geist. Man kann das immer alles so in Zeitraffer einmal schnell durchgehen und es macht doch nichts mit uns. Ja, aber dass der Heilige Geist in uns lebt, ihr Lieben, so nah kann Gott uns doch gar nicht kommen, aber er hat es wahrgemacht. Weil er diese Entfernung beseitigt hat und getragen hat. Und deswegen muss keiner Angst haben, wenn Gott kommt, der ihm glaubt. Wer ihm nicht glaubt, wer Gott nicht vertrauen will, der sollte die Beine in die Hand nehmen. Aber braucht er nicht. Es wird nichts nützen. Er kommt vor Gott gar nicht weg. Und wenn ich ans Äußerste mehr ginge, Psalm 139, dieser herrliche Psalm, das ist für jemanden, der es nicht will, furchtbar. Wo deutlich beschrieben wird, und wenn ich ans Äußerste mehr ginge, du wärst immer noch da. Ich kann sogar zu den Toten runter oder rauf in den Himmel oder wo auch immer, du wärst immer da. Ich komme vor dir überhaupt nicht weg. Deswegen wird im Hebräerbrief gesagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deshalb sagt das Volk, rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Ja, wenn der Mensch nämlich mit uns spricht, dann kann man sich immer noch sagen, och, so muss man das alles gar nicht sehen, das kann man alles anders sehen, das muss man heute alles irgendwie anders verstehen, so ist das gar nicht gemeint gewesen von Gott. Wenn Gott das sagt, kann man das nicht mehr sagen, dann bleibt nur noch gehorchen. Oder aus. Und das haben die begriffen. Und ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist, das zu begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Mit dem allmächtigen Gott, der in 0,0 diese Erde beseitigen könnte. Und er lässt uns den Raum, er lässt Zeit, damit Menschen zu ihm umkehren, ihr Lieben. Und er schickt uns in diese Welt als Priester, die in der Nähe Gottes leben. Und wer nicht in der Nähe Gottes lebt, hat auch da nichts zu bieten. Die in der Nähe Gottes leben und die Nähe Gottes anderen Menschen vermitteln sollen. Deshalb gehören wir in die Welt. Aber die Welt gehört nicht in uns. Ja, unter die Menschen, aber nicht ihre Überzeugung übernehmen. Darum geht's. Gott ist hier erschienen, sagt Mose, um euch zu prüfen, ob ihr bereit seid, euch Gott ganz zu unterwerfen. Damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei. Denn mit der Furcht Gottes fängt die Weisheit an, ihr Lieben. Gott fürchten heißt, ich weiß, dass ich mich total Gott verdanke und dass mein Leben nur für ihn da ist. Das heißt Gott fürchten. Ich verdanke mich total Gott, mit Haut und Haaren. Und mein Leben gehört mit Haut und Haaren ihm. Und damit sie nicht sündigen, damit das, was Gott in unserem Leben klein machen will und was uns kaputt macht, keinen Platz mehr hat. Das Abendmahl ist die Einladung, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen, mit wem wir es zu tun haben. Und dass der uns begegnet ist, uns nahe kommt. Auch jetzt im Brot und Wein. Das ist Christi Leib, hat Jesus selber gesagt, und Christi Blut. Er will sich uns mitteilen. Wir werden jetzt nicht mehr vernichtet, wenn Gott da ist und nahe kommt. Jesus hat sich für uns vernichten lassen. Jetzt dürfen wir leben. Jetzt erst recht. Nicht aus Angst, sondern weil Gott uns so liebt. Mensch, da könnte man doch auch glatt anfangen, ihn zu lieben, wenn der so zu uns ist. Mensch, dann kannst du doch glatt anfangen, Gott auch zu lieben, wenn er so zu dir ist. Und das sich heiligen war, auch das mit dem Waschen, die konnten ja nicht irgendwelche sonstigen Desinfektionsmittel nehmen oder sonst irgendwie, das war ein Zeichen des Neuanfangs. Wir fangen neu an. Und das ist das Abendmahl auch. Deshalb können wir Gott unser Leben weihen, heute, wer es möchte. Du kannst heute Brot und Wein oder auch Traubensaft, wenn du es gerne oben fallen möchtest, zu dir nehmen und dir dabei nochmal klar machen, wenn du das isst, dann gehört dein Leben Gott. Dann wollen wir nochmal gucken, wie die Woche aussieht. Wollen wir nochmal sehen, ob Gott sich um sein Eigentum nicht kümmert in der Woche. Und dann darfst du mal sehen, was Gott durch dich an Menschen tun will. Das ist oft ganz unscheinbar. In jedem kleinen Schritt, ich habe das gar nicht angemacht, merke ich gerade. In jedem kleinen Schritt. Aber Gott macht daraus Großartiges. Ja, bisschen was weggelassen. Gott will dich ganz für sich haben. In Jesus ist er dir unfassbar nahe gekommen. Nun ist er für dich da und will durch dich für seine Welt da sein. Amen.